Erstes Buch, erstes Kapitel. Ich erinnere mich noch recht gut der Ereignisse, von welchen hier die Rede sein soll. Fast jeder tut dies, denn sie haben seinerzeit allenthalben für beträchtliches Aufsehen gesorgt. Unzählige Berichte existieren über jene Vorgänge, so dass ein jeder sie zu kennen glaubt, und doch sind fast alle diese Geschichten mehr oder minder unwahr. Die allermeisten Personen, welche davon erzählen, sind, wie ich beschwören kann, gar nicht dabei gewesen. Und von den wenigen, welche tatsächlich zugegen waren, werden Geschichten erzählt, die mit den wahren Ereignissen nur noch sehr wenig gemein haben, aus Gründen, welche nur allzu verständlich sind. Ich selbst aber befand mich zusammen mit meinem Freunde Goethe im Zentrum dieser Geschehnisse und darf daher von mir behaupten, die volle Wahrheit zu kennen. Ich bilde mir darauf keineswegs etwas ein, es war einfach Glück oder Pech, das mag ein jeder bei sich entscheiden. Sagen wir vielleicht einfach, es war Zufall. Sei es nun, wie es sei, ihren Anfang nahmen die Ereignisse im Winter des Jahres 1797. Goethe und ich hatten mehrere Monate damit verbracht, einem Haufen gelbschnabeliger Schreiberlinge ein paar wohlverdiente Fußtritte in ihr untalentiertes Hinterteil zu verabreichen. Freilich nicht im wörtlichen Sinne, sondern in Form von Gedichten, welche wir Xenien nannten und publizierten. Auf diese Weise war nicht nur unserem Gemüte wohlgetan, sondern auch unserem Geldbeutel. Wir waren darob in vorzüglichster Stimmung und brannten vor Tatendurst. An jenem klirrend kalten Märztage hatte ich Goethe, wie so oft, kurz nach der Mittagsstunde aufgesucht. Er befand sich noch in seinem weißen Flanellschlafrock, aber er hatte offenkundig bereits den Chirurgen und den Friseur empfangen, denn er war frisch rasiert und das Haar auf seinem Haupte war auf das Artigste onduliert. Er machte einen maladen Eindruck und klagte mir sogleich, dass er am Abend zuvor törichterweise einige Tassen Tee getrunken habe, wiewohl er doch nur zu gut wisse, dass jener stets wie Gift auf ihn wirke, und nun habe er bereits die halbe Nacht und den ganzen Morgen mit einem verhetzten Organismus zu kämpfen. Gleichwohl sei er erfreut, mich zu erblicken, ein wenig Zerstreuung würde ihn gewiss erquicken. Und in der Tat vergaß Goethe seinen Zustand mit jedem Augenblicke, den ich bei ihm war, mehr, und seine heitere Stimmung war gänzlich wiederhergestellt, als er mir die allerneueste Errungenschaft seiner Sammlung zeigte, einen veritablen Elefantenschädel. Ich erinnere mich nicht meiner genauen Worte, muss aber wohl etwas in der Art geäußert haben, dass so eine Anschaffung zwar zunächst durchaus reizvoll, aber bei Licht betrachtet sinnlos sei. Goethe musterte mich mit hochgezogenen Augenbrauen von Kopf bis Fuß in der Manier, wie nur er es kann, und bemerkte mit fein dosiertem Plaisir: »Lieber Freund, Sie sind urteilsfroh, aber nicht urteilsstark.« Ich war drauf und dran, ihm eine gehörige Antwort zu geben, als es an der Türe klopfte. Hereintrat Goethes Diener Geist und übergab Goethe ein verschlossenes Billet. Goethe hatte mir einmal anerkennend offenbart, dass ich der Einzige unter all seinen Freunden und Bekanntschaften wäre, welcher sich niemals zu jenem tumben Wortspiel hinreißen ließ, wonach jener im wahrsten Sinne des Wortes ein dienstbarer Geist sei. Ein Umstand, welcher mich mit einem gewissen Stolz erfüllt, obwohl ich ehrlicherweise bekennen muss, dass es mir schlicht nicht eingefallen ist. Goethe öffnete das Billet, zog sein Lorgnon hervor und las mit gerunzelter Stirn. Mit einem Nicken entließ er den Diener. »Ich muss zu Ihrer Durchlaucht. Augenblicklich.« Düster besah er das Billet, als hoffe er, dass sich dessen Inhalt noch in einen anderen verwandeln möge. »Es wird doch nichts Unerfreuliches sein,« bemerkte ich vorsichtig. »Wohl eher doch,« murmelte Goethe mit finsterer Miene. »Wohl eher doch.«